Ja, ich möchte heute Morgen über ein Thema predigen, das mir besonders auf dem Herzen liegt, das mich besonders begeistert. Da hat ja wahrscheinlich jeder so seine Themen im Glauben, die ihn besonders ja, einfach packen oder begeistern, über die er sich besonders freut. Und seit ein paar Jahren ist dieses Thema für mich die Größe Gottes und seine Herrlichkeit. Und es kann ein bisschen abstrakt klingen, wenn man das nur so hört, aber ich finde es total faszinierend, wie groß Gott ist, wie groß seine Macht ist. Dass er alles auf der Welt zu seiner Ehre geschaffen hat und sehr auch dafür sorgen wird, dass am Ende alles seiner Ehre dienen wird. Und ich bin auch begeistert davon, wie es auch mein Leben verändert und mich prägt, wenn ich zu Gottes Ehre lebe. Wir sind dazu geschaffen worden, Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben, und das ist so der tiefste Sinn unseres Lebens. Es ist also gut, wenn wir das tun. Außerdem ist dieser Blick auf Gottes Größe, auf seine Herrlichkeit, was total Ermutigendes. Wir können uns als Menschen ja ziemlich schnell gefangen nehmen lassen von allen möglichen Sorgen oder Problemen, von Lebenssituationen, die einfach anstrengend sind, die Kraft kosten. Und da brauchen wir es immer wieder, dass Gott uns daran erinnert, wer er eigentlich ist, dass er viel größer ist als alles, was uns zu schaffen macht. Und ja, wir brauchen es, dass Gott uns in solchen Zeiten tröstet und ermutigt und durchträgt. Aber manchmal muss er uns auch erstmal ein bisschen den Kopf zurechtsetzen, damit wir überhaupt wieder klar sehen und wieder eine klare Perspektive haben. Und wenn wir in der Bibel lesen, was Gott zu Leuten sagt, die gerade schwierige Zeiten durchmachen, dann erinnert er sie immer wieder dran, wer er ist, dass er die Zügel in der Hand hält. Und es kann so weit gehen, dass es uns vielleicht, wenn wir es heute lesen, fast so ein bisschen unsensibel vorkommt. Wenn da so ein Hiob ist, der echt so das Härteste durchmacht, was man sich vorstellen kann als Mensch, der vor lauter Schmerzen nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und dann antwortet Gott ihm, nachdem Hiob ihm so viel geklagt hat und über seine Situation gesprochen hatte, antwortet Gott ihm erstmal: Hör mal, Junge, wer ist hier eigentlich der Schöpfer, du oder ich? Er sagt ihm noch mehr und er stellt ihn auch wieder am Ende wieder ganz her, schenkt ihm einen neuen Anfang. Aber erstmal gibt er ihm eine lange Antwort, in der er zeigt, wie groß er ist und darüber, dass er eben schon weiß, was er tut und dass Hiob sich mal nicht einbilden sollte, er wüsste besser, was zu tun ist, dass er den Job vielleicht irgendwie doch besser machen könnte. Und es kann uns, wie gesagt, fast ein bisschen unsensibel vorkommen. Aber ich glaube, das gehört zu Gottes Weisheit, dass er uns da immer wieder den richtigen Blick schenkt, dass er unsere Perspektive zurechtrückt, damit wir eben nicht mehr in unseren eigenen Gedanken gefangen sind, dass wir wieder sehen, wer er ist und wer wir sind. Und das ist kein Gegensatz dazu, dass Gott uns tröstet und ermutigt und uns durchträgt, sondern es ist ein Teil davon, wie er das macht, wie er uns tröstet und durchträgt. Das ist auch in dem Text so, über den ich heute Morgen predigen möchte. Der Text, der steht in Jesaja 40 und den eigentlichen Predigttext, den sehen wir gleich auf der Leinwand. Aber erst noch ein paar Worte zu dem Kapitel an sich und zu der Situation damals. Das Kapitel Jesaja 40 fängt an mit den Worten: Tröstet, tröstet mein Volk. Und Gottes Volk hat damals wirklich Trost gebraucht. Jesaja war ja ein Prophet, der nicht nur für seine eigene Zeit Gottes Wort verkündigt hat, sondern der auch viel gesehen hat, was in der Zukunft auf sein Volk zukommen wird. Und Gott hat ihm Dinge offenbart, die in der Zukunft lagen, bis zu den Dingen, wo wir heute im Nachhinein sagen können, ja stimmt, da hat er gesehen, was durch Jesus passieren würde, hat er auf Jesus vorausgesehen. Und Gott hat ihm eben auch offenbart, dass eines Tages sein Volk aus Juda und aus Jerusalem weggeführt werden würde in die Verbannung. Als Strafe dafür, dass sie immer wieder und immer wieder gegen Gott gesündigt haben, dass sie sich immer wieder von ihm abgewendet haben zu anderen Göttern und nicht zu ihm umgekehrt sind. Und ungefähr 150 Jahre nachdem Jesaja gelebt hat, ist es dann auch passiert. Jerusalem wurde erobert und viele aus der Bevölkerung wurden verschleppt nach Babylon. Und es war eine traumatische Erfahrung und die Leute fühlten sich von Gott verlassen. Weit weg von Jerusalem zu sein, hat für sie auch bedeutet, sie sind weit weg vom Tempel. Sie haben keine Möglichkeit mehr, sich Gott zu nähern. Und sie haben sich gefragt, hat unsere Schuld uns jetzt für immer von Gott getrennt? Gibt es jetzt keinen Weg zurück? Und sie haben sich auch gefragt, waren vielleicht doch die babylonischen Götter stärker? Konnten unsere Feinde uns besiegen, weil sie einfach bessere Götter hatten als wir? Hat unser Gott den Kampf gegen sie verloren? Ist er vielleicht einfach zu schwach, um uns zu helfen? Gott hat Jesaja auch die Antworten auf diese Fragen gezeigt und die stehen eben hier in Jesaja 40. In den ersten Versen, da macht Gott ganz klar, es gibt den Weg zurück und ich werde euch nach Hause bringen, wie ein guter Hirte, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt. Es bleibt aber noch die zweite Frage, mag ja sein, dass Gott uns zurückdrängen will, aber kann er das auch? Reicht seine Macht dafür aus? Und die Antwort darauf, die steht in dem Predigttext für heute. Das ist Jesaja 40, Abvers 12. Wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen? Mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen? Wer kann den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen? Oder die Berge und Hügel auf der Waage abwiegen? Und wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Braucht der Schöpfer der Welt jemand, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft, der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt? Begreift doch, für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer oder ein Stäubchen auf der Waagschale. Der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Alles Wild auf dem Libanon reicht nicht aus und alle seine Bäume geben nicht genug Brennholz für ein Opfer, das ihm angemessen wäre. Alle Völker sind vor ihm wie nichts, mit all ihrer Macht zählen sie für ihn nicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es irgendetwas, das einen Vergleich mit ihm aushält? Da machen sie Götterbilder. Der Gießer fertigt eine Bronzefigur an und der Goldschmied beschlägt sie mit Goldblech und Silberstreifen. Der Auftraggeber wählt als Sockel ein Stück Holz, das nicht fault, und sucht sich einen geschickten Handwerker, der das Bild darauf befestigt, so dass es nicht wackelt. Begreift ihr denn nicht? Könnt ihr nicht hören? Wird es euch nicht seit Urzeiten verkündet? Sagen es euch nicht die Fundamente der Erde? Gott thront hoch über dem Erdkreis, so dass die Menschen für ihn so klein wie Heuschrecken sind. Wie ein Tuch hat er den Himmel ausgespannt. Wie ein Zeltdach, unter dem die Menschen wohnen. Die Großen und Mächtigen der Erde sind vor ihm nichts und werden vernichtet. Eben erst sind sie hochgekommen und schon ist es mit ihnen zu Ende. Es ergeht ihnen wie dem Keimling oder Setzling, der gerade Wurzel schlägt. Der Gluthauch des Herrn bläst sie an und sie verdorren. Der Sturm trägt sie fort wie Spreu. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer kann es mit mir aufnehmen? Fragt der heilige Gott. Seht doch nur in die Höhe. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln mit Namen. Und keiner bleibt fern, wenn er, der Mächtige und Gewaltige, ruft. Ihr Leute von Israel, ihr Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr? Der Herr kümmert sich nicht um uns, unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht. Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Das ist ein ziemlich langer Predigttext und ich werde den auch nicht ganz Vers für Vers durchgehen. Aber eigentlich sagt Jesaja uns hier dieselbe Sache immer wieder mit anderen Worten. Gott ist unbeschreiblich groß, er ist absolut mächtig. Es gibt nichts und niemanden, den wir mit ihm vergleichen könnten. Keinen Menschen, keinen Herrscher und wenn er menschlich gesehen noch so mächtig ist, keine anderen Götter, keine menschliche Vorstellung, nichts. Absolut nichts. Und ich weiß nicht, ob uns das immer so klar ist oder zumindest, ob es uns immer so bewusst ist. Den Leuten, denen damals Jesaja prophezeit hat, war es anscheinend nicht so klar. Er bombardiert sie ja hier mit Fragen und fragt immer wieder, begreift ihr denn nicht? Könnt ihr nicht hören? Wird es euch nicht seit Urzeiten verkündet? Habt ihr nicht gehört? Habt ihr es nicht begriffen? Kapiert ihr denn immer noch nicht? Für wie klein haltet ihr Gott eigentlich? Ist euch nicht klar, mit wem ihr es hier zu tun habt? Das ist Gott, von dem wir hier reden, der Schöpfer der Welt. Das ist heute mein erster Punkt. Gott ist Gott und du nicht. Gott ist Gott und du nicht. Jesaja erinnert uns daran, wer Gott ist und was unser Platz ist. Wenn wir vor Gott stehen, dann brauchen wir Ehrfurcht und Demut. Und wir müssen anerkennen, dass er weiser ist als wir. Wir sind es heute in unserer Kultur so gewohnt, dass wir einfach alles hinterfragen. Wir werden von klein auf dazu erzogen und in vielen Fällen ist es auch gut so. Es ist gut so, wenn wir nicht alles glauben, was uns jemand erzählt. Und wenn wir unseren eigenen Verstand gebrauchen. Aber wenn wir dieses Verhalten, dieses alles hinterfragen müssen, wenn wir das auf Gott übertragen, dann haben wir ein Problem. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir Gott keine Fragen stellen dürften oder dass wir ihm nicht sagen dürfen, wenn wir ihn nicht verstehen, wenn wir Leid erleben, uns nicht einordnen können. Natürlich können wir mit unseren Fragen zu Gott kommen und wir sollen ehrlich vor ihm sein, solange diese eine Sache klar ist. Er ist Gott und wir eben nicht. Wir erkennen an, dass er es immer noch besser weiß als wir, auch wenn wir ihn gerade nicht verstehen. Wir brauchen diese Demut vor Gott. Jesaja fragt hier, wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Braucht der Schöpfer der Welt jemand, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft, der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt? Die richtige Antwort ist natürlich, nee, braucht er nicht, natürlich nicht, blöde Frage. Aber wenn es euch so ähnlich geht wie mir, dann kennt ihr zumindest auch diese Versuchung, manchmal zu denken, dass ihr doch den einen oder anderen guten Tipp für Gott hättet, wie er seinen Job ein bisschen besser machen könnte. Und gegen diese Versuchung, da erinnert uns Gott eben hier dran, wo unser Platz ist. Für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen im Eimer oder ein Stäubchen auf der Waagschale. Der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Gott thront hoch über dem Erdkreis, sodass die Menschen für ihn so klein wie Heuschrecken sind. Wir sind echt ziemlich winzig und das kann ganz schön schwer zu schlucken sein. Ich weiß nicht, wer von euch diese ganze Diskussion um Evolution und Intelligent Design mitverfolgt, also diese Theorie, dass die Entstehung des Universums und des Lebens am besten damit zu erklären ist, dass ein intelligenter Urheber dahinter steht, also von der Bibel her würde man sagen, ein Schöpfer. Und ich bin nicht so tief in dieser Diskussion drin, aber wenn es mal irgendwie ein Schlagzeil ist oder so, lese ich ab und zu mal was drüber. Und ich kenne mich auch mit der biologischen Seite nicht so besonders aus. Ich bin kein Naturwissenschaftler. Aber ich habe immer mehr den Eindruck, wenn ich mich damit beschäftige, dass es bei dieser Frage eben nicht nur um Wissenschaft geht. Ich glaube, es gibt noch ganz andere Gründe, warum Menschen ein Problem damit haben, dass es einen Schöpfer geben könnte. Und ein Grund und vielleicht der Hauptgrund ist ganz sicher einfach Stolz. Menschlicher Stolz und die Angst, es könnte ja sein, dass ich in meiner Freiheit eingeschränkt werde, wenn ich über mir jemanden akzeptiere. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview gesehen, das mich in diesem Gedanken und diesem Eindruck bestärkt hat. Es war so eine Art Dokumentarfilm, in dem es um diesen Konflikt ging zwischen Vertretern der Evolutionstheorie und Vertretern von Intelligent Design. Und in diesem Film wurde auch ein sehr bekannter Atheist interviewt, der einen großen Eifer dafür auch hat, andere vom Atheismus zu überzeugen. Und der unter anderem auch Evolutionsbiologe ist. Und er wurde dann gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass es irgendwann doch wissenschaftliche Entdeckungen geben könnte, die darauf hinweisen, dass es einen intelligenten Urheber des Lebens gibt. Und er meinte, doch, das könnte er sich schon vorstellen, aber nur in der Form, dass dann vor vielen Millionen Jahren sehr hochentwickelte Außerirdische auf die Erde kamen und hier die erste lebende Zelle platziert haben. Das ist ein hochintelligenter Mann, er ist immerhin intelligent genug, um Professor in Oxford zu werden, aber er macht die unglaublichsten gedanklichen Verrenkungen, um nicht die Möglichkeit in Betracht ziehen zu müssen, dass es vielleicht doch einen Schöpfer über ihm gibt. Also dann doch lieber Aliens. Wenn es einen Schöpfer gibt und wenn Gott dieser allmächtige Schöpfer ist, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben. Dann sind wir eben nicht nur uns selber verantwortlich dafür, was wir mit unserem Leben anfangen. Dann ist es mit der Freiheit und der Unabhängigkeit, die uns Menschen so wichtig ist, vielleicht doch nicht so weit her, wie wir gerne hätten. Und wenn Gott uns so wie hier daran erinnert, dass er tatsächlich der Schöpfer ist, dann geht es nicht nur um irgendwelche biologischen Fakten, sondern es geht um die Frage, wer ist hier der Boss in der Weltgeschichte und in deinem Leben? Und die meisten von uns, vielleicht sogar alle, wissen das. Wir kennen Gott, wir nennen ihn unseren Herrn, wir wollen nach seinem Willen leben. Und das ist auch gut so. Aber auch wir brauchen es immer wieder, dass wir an Gottes Größe erinnert werden. Gerade wenn wir ihn kennen und wenn wir mit ihm leben, dann müssen wir ganz fest wissen, dass er der Herr über alles ist. Ich habe neulich einen Satz gelesen bei einem Lieblingsautor von mir, bei John Piper, der das Ganze ganz gut auf den Punkt bringt. Er sagt, wimpy theology makes wimpy Christians. Auf Deutsch, verweichlichte Theologie oder eine verweichlichte Vorstellung von Gott führt dazu, dass wir als Christen auch verweichlicht sind. Oder anders gesagt, wir brauchen eine Vision von der Größe Gottes, sonst werden wir geistliche Warmduscher. Wenn wir diese Vision nicht haben, dann wird es uns viel härter treffen, wenn in unserem Leben Dinge schieflaufen, wenn wir Leid oder Schmerzen oder Enttäuschungen erleben. Und wir brauchen diese Vision von der Größe Gottes auch, wenn wir wirklich mal in die Situation kommen, dass wir für unseren Glauben leiden müssen. Bei uns ist es noch nicht so, dass wir für unseren Glauben verfolgt werden. Aber ja, ich habe auch gerade hier in Marburg in letzter Zeit erlebt, dass eben die öffentliche Meinung gegenüber Christen nicht nur positiv ist. Es liegt zum Teil einfach auch an unfairer und verzerrter Berichterstattung in manchen Medien, die Missverständnisse schüren, Vorurteile gegenüber Christen schüren. Zum Teil liegt es aber auch daran, dass Menschen einfach Sünder sind. Und die Sünde fing damit an, dass die allerersten Menschen gesagt haben, ist ja alles schön und gut hier mit dem Paradies und so, aber statt dir zu gehorchen, Gott, mache ich doch lieber mein eigenes Ding. Und Gott nicht als Herrn anzuerkennen, das ist der Kern der Sünde eigentlich. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und deshalb wehren sich Menschen eben dagegen, wenn sie hören, es gibt einen Gott, es gibt einen Gott, der die absolute Wahrheit ist, der uns geschaffen hat und der deshalb auch das Recht hat, uns zu sagen, wie wir leben sollen. Alles in einem natürlichen Menschen wehrt sich dagegen, sich Gott unterzuordnen. Und es ist seine Gnade, es ist das Wirken des Heiligen Geistes, wenn Menschen zu ihm finden, wenn sie das eben tun, wenn sie ihn als Herrn anerkennen. Und auch wenn wir hier als Christen in Deutschland auf Widerstände stoßen und auch merken, dass es zunimmt, leben wir trotzdem im freien Land und wir erleben keine wirkliche Verfolgung und dafür können wir auch dankbar sein. Aber Jesus hat uns auch klar gesagt, dass es zum Ende hin schon heftig werden wird, dass wir mit Verfolgung rechnen sollen. An vielen Stellen im Neuen Testament steht auch, dass wir uns nicht erschrecken sollen, wenn es so weit kommt. Und wenn es dann eben so weit kommt, wenn wir entweder persönliche Schwierigkeiten erleben, mit denen wir zu kämpfen haben, oder tatsächlich für unseren Glauben in Schwierigkeiten kommen, dann müssen wir wissen, dass Gott stark ist. Dass er nicht plötzlich die Kontrolle verloren hat, sondern dass er in allem einen Plan hat. So wie es damals eben Jesaja schon gesagt hat. Wir brauchen diese große Vision von Gott. Wir können gar nicht groß genug von ihm denken. Ich glaube aber auch, dass es sogar auch manche Christen gibt, denen es ein bisschen unwohl wird, wenn sie diesen Text auf sich wirken lassen. Diesen Text oder vielleicht andere Texte, wo es um Gottes absolute Macht und seine Größe geht. Und auch darum, wie klein wir Menschen im Vergleich zu ihm sind. Ich glaube, dass es für manche Leute beunruhigend ist, eben nicht, weil sie Gott nicht anerkennen würden oder seine Größe nicht anerkennen würden, sondern weil sie Angst haben, dass da was missverstanden werden könnte, dass vielleicht ein falsches Gottesbild entsteht, ein Gottesbild, bei dem Gottes Liebe nicht mehr im Mittelpunkt steht. Oder weil sie Angst haben, dass Gott sie irgendwie klein machen will oder niedermachen will, weil er so groß ist und wir so klein. Und natürlich kann man immer einseitig werden, aber das eine ist, dass wir in unserer westlichen Kultur wohl kaum in der Gefahr stehen, zu groß von Gott zu denken. Dass wir an den Punkt kommen, dass wir Gottes Größe überbetonen, da muss noch viel passieren. Also eher glaube ich, wir können sie nicht überbetonen. Und das andere ist, dass Gottes Macht und seine Liebe ja kein Widerspruch sind. Die gehören absolut zusammen. Es ist die Wahrheit, dass Gott unvergleichlich groß ist. Und es ist die Wahrheit, dass Gott die absolute Liebe ist. Der größte Beweis, den Gott für seine Macht gegeben hat, er war gleichzeitig der größte Beweis, den er für seine Liebe gegeben hat. Es war, als Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Es war ein Beweis seiner Liebe, weil er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, damit wir eine Beziehung zu ihm haben können, damit wir nicht länger von ihm getrennt leben müssen. Damit wir winzig kleinen Menschen uns seine Kinder nennen dürfen. Obwohl wir vor ihm so klein sind wie Heuschrecken, liebt er uns so unbeschreiblich und gibt uns so eine Würde. Diese Liebe, die hat Gott am Kreuz bewiesen. Es war auch ein Beweis seiner Macht. Weil genau in dem Moment, als das Böse dachte, es hätte über Gott gesiegt, als Jesus ganz schwach am Kreuz hing, als er gestorben ist, dass da in dem Moment in Wirklichkeit Gottes Macht und seine Gnade gewonnen hat. Paulus schreibt es an der Stelle im Kolosserbrief: Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Gott hat wirklich alle Macht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so über Gottes Größe und Macht nachdenkt. Mir geht es oft so, dass ich denke, mit diesem Gott will ich mich nicht anlegen müssen. Ich bin froh, dass ich durch Jesus auf seiner Seite bin. Dass ich wissen kann, er ist für mich und nicht gegen mich. Und wenn du Gott noch nicht als deinen Vater kennst, wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast und wenn der Gedanke an Gottes Größe dich einschüchtert, dann ist das eine absolut richtige, angemessene Reaktion. Dann ist es nämlich Gottes Einladung an dich, mit ihm ins Reine zu kommen, ihn als den Herrn anzuerkennen und das anzunehmen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wenn du Fragen dazu hast oder ja, mit jemandem reden willst oder zusammen mit jemandem einen Anfang mit Jesus machen willst, dann kannst du nach dem Gottesdienst hier vorne zum Gebet kommen, wo Leute gerne mit dir beten, oder ja, kannst auch auf jemanden von uns zukommen, die hier vorne am Gottesdienst beteiligt sind. Oder auf jemand anderen aus der Gemeinde, den du eben kennst. Und Gottes Größe soll uns Ehrfurcht einflößen und sie kann uns vielleicht auch einschüchtern. Er ist der große, heilige Gott, vor dem wir alle verantwortlich sind für das, was wir mit unserem Leben anfangen. Vor dem wir auch wirklich alle schuldig sind. Aber er hat einen Weg geschaffen, wie wir vor seiner Macht keine Angst haben müssen, sondern wissen können, er ist für uns. Und dieser Weg ist Jesus. Und wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir in Christus sind, wie die Bibel sagt, dann stehen wir auf Gottes Seite. Dann ist seine Macht eine absolut gute Nachricht für uns. Das ist mein zweiter Punkt. Weil Gott Gott ist, gibt es Hoffnung. Weil Gott Gott ist, gibt es Hoffnung. Das ist die Botschaft, die Jesaja damals für die Leute von Juda hatte. Menschlich gesehen war die Situation total aussichtslos. Es kam nicht vor, dass ein Volk einfach wieder aus der Verbannung nach Hause durfte. Es war ein Teil von dieser babylonischen Eroberungspolitik, dass sie eben ganze Völker verschleppt haben, damit sie ihre Wurzeln verlieren, damit sie ihre Identität verlieren und sich besser in dieses babylonische Reich einfügen. Und denen sagt Jesaja, das ist gerade das mächtigste Reich der Welt, das euch da besiegt hat. Aber für Gott sind eure Feinde nichts, ihre selbstgemachten Götterbilder erst recht nicht. Er sagt, die Großen und Mächtigen der Erde sind vor ihm nichts und werden vernichtet. Eben erst sind sie hochgekommen und schon ist es mit ihnen zu Ende. Es ergeht ihnen wie dem Keimling oder Setzling, der gerade Wurzel schlägt. Der Gluthauch des Herrn bläst sie an und sie verdorren. Der Sturm trägt sie fort wie Spreu. Wir haben in unserem Land nicht unter solchen menschlichen Unterdrückern zu leiden. Ich musste bei der Vorbereitung an Länder denken wie Nordkorea, wo ja auch Leute unter schlimmster Unterdrückung leiden, wo Christen so schlimm verfolgt werden wie in keinem anderen Land der Erde und wo das ganze Volk hungert, während der Diktator sich feiern lässt, als wäre er ein Gott. Und es scheint unmöglich zu sein, dass sich an diesem System was ändert. Und doch sagt Gott auch da, es wird nicht so bleiben. Auch ein Kim Jong-il ist von mir nicht größer als ein Staubkorn. Und auch wenn Politiker auf der ganzen Welt vor der Herausforderung stehen, wie sie in dieser Situation richtig handeln sollen, dann liegt es auch nicht an der Macht von den Politikern, was passiert. Obwohl wir für sie beten sollen, um Weisheit und Leitung durch Gott. Aber in Wirklichkeit liegt es eben an Gottes Macht, da was zu ändern. Wir können beten, dass er es bald tut. Aber wir wissen vor allem, er hat alle Macht und kein Regime der Welt kann ihn daran hindern, an sein Ziel zu kommen. Das gilt auf dieser großen weltpolitischen Ebene, aber es gilt eben nicht nur da. Weil Gott Gott ist, gibt es auch Hoffnung in den Situationen, die uns ganz persönlich beschäftigen. Gott ist größer als jede Sorge, größer als jede Unsicherheit, größer als jeder Berg von Schwierigkeiten, der sich vor uns auftürmt. Seine einzige Bedingung an uns ist, dass wir ihm vertrauen. Ihm vertrauen, dass er einen guten Plan hat, auch wenn wir ihn noch nicht sehen. Dass seine Weisheit tief und unerschöpflich ist, wie es in Vers 28 hier heißt. Und dass wir ihm vertrauen, dass er seine Pläne auch umsetzt und dass er seine Verheißungen erfüllt, weil seine Kraft eben niemals aufhört. Und im Moment ist das für mich persönlich auch wieder ein wichtiges Thema. Ich habe mit 15 von Gott die Berufung bekommen, ihm als Bibelübersetzerin zu dienen im Ausland. Und er hat seitdem diesen Weg auch immer wieder bestätigt. Ich habe die Arbeit besser kennengelernt, ich habe Praktika gemacht, ich habe Theologie studiert, um mich darauf vorzubereiten. Und seit Anfang Juni bin ich eben Missionskandidatin. Und Gott hat mich auf diesem Weg immer weitergeführt und ich glaube, dass ich da genau am richtigen Platz bin. Aber ich weiß auch, dass Sachen auf mich zukommen werden, die ich mir nicht ausgesucht hätte. Ich bin kein Abenteuertyp. Ich mag Sicherheit. Allein in eine fremde Kultur zu gehen, in Lebensumstände, die ganz anders sein werden als in Deutschland, auf finanzielle Unterstützung angewiesen zu sein, das entspricht nicht direkt meiner Vorstellung von Sicherheit. Na, Jesus hat auch nicht gesagt, trachte zuerst nach Sicherheit. Er hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und ich glaube, dass das eben der Platz ist, den Gott für mich hat, um in seinem Reich zu arbeiten. Ich merke eben auch, dass vieles dabei überhaupt nicht in meiner Hand liegt. Ich kann manches planen, ich organisiere zurzeit vieles, ich informiere mich, ich bereite mich weiter auf meine Ausreise vor, so gut ich kann. Aber ich kann nicht machen, dass alles klappt. Da ist es mir so wichtig, dass Gott groß ist, dass er mich berufen hat, dass er auch weiß, was ich brauche und wie ich es bekomme. Er ist größer als jede Unsicherheit, die mir in dieser Zeit eben jetzt noch Sorgen macht. Und gerade gestern hatte ich wieder so einen Punkt, wo ich wirklich Gott sagen musste, nee, ich höre jetzt auf, dich klein zu machen, indem ich meine Sorgen groß mache. Ich will wirklich dir vertrauen. Das ist eine Entscheidung, die muss ich wahrscheinlich in den nächsten Monaten immer mal wieder fällen. Aber es ist wirklich gut zu sagen, nee, nicht meine Sorgen haben die Macht über mich, sondern du, Herr. Und das geht ja nicht nur mir so. Das ist bei der Auslandsmission vielleicht besonders deutlich sichtbar, weil einfach die äußeren Umstände sich so stark verändern. Aber die meisten von euch kennen das ja ganz genauso, dass ihr Gott vertrauen müsst. Ja, das sind nicht nur die, die ihm in irgendeiner Form vollzeitlich dienen oder so, sondern ja, wir alle müssen ihm vertrauen in jeder Herausforderung. Ob das jetzt finanzielle Sachen sind, ob es Herausforderungen in der Familie sind oder in anderen Beziehungen, ob es irgendwelche Zukunftssorgen sind oder andere ganz persönliche Kämpfe. Und wir können ihm vertrauen, weil er der Herr ist. Weil er größer und mächtiger ist als alles andere. Als jeder Mensch, als jede Macht und als jede Schwierigkeit. Gott ist stark. Und er will uns was von seiner Kraft schenken. Es steht hier im letzten Vers von Kapitel 40. Das ist ein sehr bekannter Vers. Alle, die auf den Herrn vertrauen, kommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sprechen nicht zusammen. Dieser Vers heißt nicht, dass wir uns keine Pause oder keinen Urlaub gönnen dürften oder uns nicht mal urlaubsfrei fühlen dürften, weil wir ja nur Gott vertrauen müssen. Wir haben das ja eben in den Zeugnissen auch so schön gehört. Gott will, dass wir eben auch unsere Ruhezeiten haben. Er hat uns so gemacht. Wir sind seine Geschöpfe, die auch immer wieder diesen Rhythmus brauchen, dass wir Erholung mittendrin haben. Es geht hier nicht in erster Linie um körperliche Müdigkeit. Es geht noch um mehr, um Hoffnungslosigkeit, um so eine innere Müdigkeit, die viel schlimmer ist als körperliche Erschöpfung. Und die Leute von Juda damals, die waren hoffnungslos, weil sie geglaubt hat, dass Gott sich nicht mehr um sie kümmert. Und dieses Gefühl, Gott sieht nicht, wie es mir geht, und wenn er es sieht, dann ist es ihm egal, es kann einen zum Verzweifeln bringen. Weil dieses Gefühl ist eine Lüge. Gott sieht dich, es ist ihm nicht egal, er kann handeln und er wird handeln. Nach seinem Plan und in seinem Zeitplan, aber er hat dich nicht vergessen. Du kannst ihm absolut vertrauen. Und das ist die Wahrheit. Weil Gott Gott ist, gibt es Hoffnung. Und ich weiß nicht, wer von euch im Moment in der Situation ist, in der er diese Hoffnung wieder neu braucht. Aber ich weiß, dass Gott darauf wartet, sie uns zu geben. Er möchte, dass wir über seine Größe staunen, dass wir ihn anbeten, ihm unser ganzes Leben anvertrauen. Und er freut sich drüber, wenn wir ihm vertrauen und wenn er uns seine Güte zeigen kann. Und vielleicht ist jetzt gleich das Abendmahl auch eine gute Gelegenheit, uns Gottes Güte wieder neu vor Augen zu führen. Uns bewusst zu machen, wie sehr er uns liebt, wie sehr er uns seine Liebe und seine Macht gezeigt hat, als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Auch wenn ihr merkt, ja, ich brauche wieder einen neuen Blick für diese Größe und Herrlichkeit Gottes. Ich will ihm mein Vertrauen aussprechen, dass er weise ist und dass er auch für meine Situation den richtigen Plan hat. Dann nutzt diese Zeit oder vielleicht auch die Zeit jetzt gleich im Lobpreis nach der Predigt. Lass uns jetzt auch gerade in diesem Lied nach der Predigt einfach auf Gott schauen und seine Herrlichkeit genießen. Amen. Ich bete noch kurz mit uns. Vater, wir danken dir, dass du groß bist. Wir danken dir, dass wir dir vertrauen können mit allem, was uns bewegt. Weil du, weil du uns siehst, so klein wir auch sind, sind wir nicht unbedeutend für dich, weil du uns liebst. Und wir bitten dich, dass du unseren Blick immer wieder auf dich richtest, dass wir deine Größe, deine Herrlichkeit sehen können und dass wir uns immer wieder neu an dir freuen können. Amen.